Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ball Hawks. Ja, nach der Offense Preview letzte Woche sind wir zurück und wollen uns heute um die defensive Seite des Balles kümmern. Und das mache ich nicht allein, denn bei mir ist heute mal wieder der Jonas. Moin, Jonas.
Moin, moin und Servus, Grüezi und Hallo aus der Schwitzbude Nordrhein-Westfalen hier.
Sehr gut. Und ja, wir haben hier jetzt auch zu Beginn des Podcasts noch einen dritten im Bunde. Und zwar ist das der Björn vom German Charity Bowl, der uns jetzt gleich noch was zu dem German Charity Bowl erzählen wird, den wir letzte Woche ja auch schon im Podcast angekündigt haben. Erstmal Servus, Björn, wie geht's?
Ja, hi. Ja, mir geht's prima, auch warm. Jetzt gerade geht's, weil es bei mir hier auch in Nordrhein-Westfalen gewittert. Aber ansonsten kann ich nicht klagen. Und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, gerne, gerne. Wir wollen eurer guten Sache natürlich gerne auch eine Plattform geben. Deshalb kannst du da gerne jetzt alles loswerden rund um den German Charity Bowl und unsere Hörer darüber so ein bisschen informieren. Deshalb mal kurz die Eingangsfrage, was hat es mit dem German Charity Bowl auf sich? Wie läuft es ab? Alles Mögliche rund um den German Charity Bowl.
Wir, das sind ein paar Jungs, die schon seit langer Zeit Fantasy-Football spielen, unter anderem auch der Michael Klock, der die Bundesliga gegründet hat, und wir haben uns vor 2,5 Jahren zusammengetan und haben gesagt, das muss man doch irgendwie verbinden können mit dem guten Zweck. Und dann haben wir die Idee gehabt, dann lass uns doch einfach ein Fantasy-Football-Turnier veranstalten und dabei Spenden sammeln. Und das ist im Prinzip der German Charity Bowl. Wir veranstalten auch dieses Jahr, das dritte Mal in Folge, den sogenannten German Charity Bowl. Ich wiederhole mich. Und dabei kann jeder mitmachen, der bereit ist, uns was zu spenden. Und das Gute ist, dafür kriegt man auch was. Nämlich, wer in den 132 Top-Spendern ist, der kriegt einen Platz in einer unserer Qualifikationsligen. 11 an der Zahl. Und die 11 Sieger treten dann nachher in der Finalliga ab Spieltag 12 oder ab Woche 12 gegen unseren Schirmherrn Roman Motzkus an. Und das ist ja schon mal eine ganz coole Sache. Damit aber noch nicht genug. Wer diese Finalliga dann gewinnt, darf ehrenhalber entscheiden, wohin der ganze Pott geht. Und das ist gar nicht so wenig. Bislang haben wir so ungefähr 10.000 Euro pro Jahr gesammelt. Das hoffen wir dieses Jahr nochmal zu toppen. Wir werden sehen. Es gibt aber auch persönliche Preise. Wir haben von unserem Partner TARS.com haben wir Gutscheine für den ersten, zweiten und drittplatzierten. Und dieses Jahr ganz neu, der Sieger des German Charity Bowl 2024 kriegt einen Ring in einem Holzcase.
Wow, das hört sich schon mal sehr cool an. Die German Seahawks machen ja auch mit. Weißt du, wie wir letztes Jahr abgeschnitten haben? Ich glaube, der Max aus unserem Podcast-Team hat da, glaube ich, unser Team verwaltet. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da gut geschlagen haben. Ich hoffe auf jeden Fall.
Wenn ich mich nicht sehr täusche, hat der Max es sogar in die Finalliga geschafft, aber dann da das nicht mehr so gut hingekriegt.
Das klingt trotzdem nach Max, dass er uns dann trotzdem würdig vertreten hat.
Ja, auf jeden
Fall. Und wenn ich das schon anspreche, vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie man genau mitmachen kann. Also was sind die Schritte, die man unternehmen muss, um am German Charity Bowl teilzunehmen?
Also da gibt es tatsächlich unterschiedliche Wege. Der einfachste Weg ist, man geht auf www.germancharitybowl.de, klickt auf Mitmachen, gibt eine Spende ab und hofft, dass man einer der 132 Top-Spender ist. Dann hat man einen Platz sicher. Zweite Möglichkeit, wir haben dieses Jahr das Format Powered By eingeführt. Da habt ihr, glaube ich, letzte Woche auch schon von erzählt. Und da seid ihr auch dabei. Da geht man auf unsere Website in den Bereich der Saison 2024-25. Klickt da auf Powered By und wählt dann die Seahawkers aus und gibt dort eine kleine Spende ab oder auch eine große, gerne. Das geht dann alles in euren Spendenpot und dort gibt es dann nochmal eine Quali-Liga extra. Das ist dann unsere Powered By Quali-Liga, die 12. Quali-Liga, und auch da wird dann untereinander gespielt, allerdings nur mit Organisationen oder Abgesandten von Organisationen. Das heißt, wenn ihr da unter den Top 12 Spendenorganisationen seid, dann kriegt ihr da einen Platz und könnt den an irgendjemanden vergeben. Wie ihr das macht, bleibt euch selbst überlassen als Seahawkers. Ja, und da geht's dann auch noch weiter. Und die dritte Möglichkeit, das ist für nächste Saison schon, wir machen Bestball. Und in diesen Bestball-Ligen, die wir da haben, gibt's dann die Möglichkeit, für 5 Euro einen Platz sicher zu haben. Der beste Bestballer der Saison kommt nicht nur in die Quali-Liga, sondern sogar direkt in die Finalliga.
Okay, sehr gut. Ja, perfekt. Du hast ja gerade schon gesagt, man kann euch auf eurer Website finden, ansonsten Social Media technisch, bevor wir uns jetzt von dir verabschieden, wo kann man euch noch finden, auf Twitter und Co.?
Genau, auf Twitter sind wir Charity Bowl GER, auf Insta sind wir German Charity Bowl. Das können wir aber gerne dann auch nochmal irgendwie verlinken, denke ich mal. Schicke ich nachher mal rum.
Alright, ja, dann verlinken wir euch in den Shownotes. Und ja, macht alle gerne mit beim German Charity Bowl. Ist für den guten Zweck und macht dazu noch Spaß. Ich würde mich dann bei dir bedanken, Björn, und ich hoffe, dass wir die Spendensumme oder dass ihr die Spendensumme von letztem Jahr nochmal toppt. Und ich hoffe, dass unsere German Seahawkers den Geldbeutel gut aufmachen und viel für den German Charity Bowl spenden.
Das wäre natürlich fantastisch. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, das hier vorzustellen. Und dann jetzt viel Spaß bei eurer aktuellen Folge. Defense interessiert mich eigentlich auch immer sehr. Ich bin auch großer IDP-Fan.
Super, danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, und wir gehen jetzt direkt rüber in die Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Ja, seit der letzten Aufnahme sind noch ein paar Sachen passiert. Und zwar haben die Seahawks einen neuen Center, womöglich sogar einen neuen Starting-Center. Connor Williams ist natürlich kurz nach unserer Podcast-Aufnahme letzte Woche
wie immer
offiziell zu den Seahawks gewechselt für ein Jahr. Bis zu 6 Millionen Dollar. Die genauen Garantien sind noch nicht bekannt. Zumindest habe ich dazu noch nichts gefunden. Korrigiere mich gerne, Jonas. Aber er soll laut Mike McDonald auch schon in Woche 1 einsatzbereit sein. Ein Jahr bis zu 6 Millionen ist wahrscheinlich dann ein Vertrag, der ja vielleicht auch von der Einsatzzeit abhängig ist, weil Connor Williams sich ja im Dezember letzten Jahres das Kreuzband gerissen hat. Hat aber natürlich eine hohe Upside, dieses Signing, oder Jonas?
Auf jeden Fall. Also wenn man sich mal die vergangenen Statistiken anguckt, der letzten Saison, wo er gespielt hat, dann war er bei PFF, ja, wir zitieren wieder PFF, war er ein Top-5-Center in den Spielen, die er gemacht hat. Und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz klares Upgrade. Wie du schon sagst, die Verletzungshistorie ist natürlich da. Er hat sich im Dezember zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen. Die Recovery scheint relativ schnell vonstatten zu gehen. Er hat auch den Medizincheck in Seattle geschafft. Und sonst hätten sie ihn ja auch nicht gesigned. Also die Seahawks scheinen sehr zuversichtlich zu sein, wie Mike McDonald auch schon gesagt hat, dass Connor Williams für Woche 1 fit sein wird, und dann gehe ich auch stark davon aus, dass er über Olo Oluwatimi starten wird.
Ja, ich auch. Und diese Zuversicht, die wurde auch noch untermauert mit einem Trade jetzt in dieser Woche. Nick Harris, der Center, der ja in der Free Agency verpflichtet wurde, wurde zu den Cleveland Browns getradet, für die er, glaube ich, vorher auch gespielt hatte.
Vier Jahre, genau.
Genau, und zwar wurde ein Pick-Swap im Jahr 2026 durchgeführt. Die Seahawks geben den 7th-Runden-Pick 26 ab und bekommen dafür den 6th-Runden-Pick 2026 von den Browns. Dadurch wurde auch 1 Million Dollar an Capspace freigeschaufelt. Und ja, ich glaube, das zeigt auch, dass man Vertrauen darin hat, dass eben Connor Williams auch schon in Woche 1 eben gesund und einsatzbereit ist, wenn man eben den Backup-Center wegtradet. Ja, ansonsten, was ist noch passiert? Die Seahawks haben mal wieder ein Footballspiel gespielt, bestritten. Jonas, 16-3 haben die Seahawks die Chargers geschlagen. Ja, eine ungewöhnliche Preseason-Performance für die Seahawks, oder? Wenn man jetzt die letzten Jahre in Betracht zieht.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei du da auch schon reingeschrieben hattest und das ja generell so der Eindruck ist, dass man diese ganzen Preseason-Spiele nicht überbewerten soll, weil da teilweise die zweite oder dritte, teilweise auch die vierte Garde gegeneinander spielt und die Starter zumindest in der Offense der Seahawks gar nicht gespielt haben. Die Defense hat, ich glaube, den ersten Drive mit Startern gespielt. Und da hat man dann schon so ein, zwei Sachen gesehen, die einen doch ganz zuversichtlich stimmen. Zum Beispiel das Verhalten der Run-Defense. Jetzt sehr gut gehalten, die Defense insgesamt. Ich glaube, die haben in den ersten 5 Drives kein First Down zugelassen. Erst, glaube Ende des dritten Viertels, das erste First Down der Chargers. die erste Third Down Conversion der Chargers, und selbst haben die Seahawks in der Offense 11 von 20 Third Downs konvertiert, auch Drives am Leben gehalten. Und was auch auffällig war, dass es für eine Preseason erstaunlich wenig Penalties gab. Sprich, es war eine sehr disziplinierte Leistung. Das haben wir in den letzten Jahren auch anders erlebt. Deshalb stimmt das doch schon zuversichtlich. Aber was dann am Ende daraus wird, müssen wir natürlich schauen.
Ja, definitiv. Und ich würde sagen, wir wollen uns jetzt gar nicht so lange mit dem ersten Preseason-Spiel der Seahawks aufhalten und gehen direkt weiter zum Thema der Woche, wo wir auf die Defense der Seahawks in der kommenden Saison vorausblicken. Touchdown,
Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, Jonas, ich moderiere so ein bisschen durch. Du hast heute einen Artikel auf der Website, für die Website der German Seahawks geschrieben, wo du auf die Defense eben eingegangen bist. Genau. Kurze Schleichwerbung an der Stelle. Gerne reinlesen. Deswegen bist du auch heute auch so ein bisschen der Experte in der Runde.
Okay, ich versuche mein Bestes.
Bevor wir jetzt auf die Position Battles, auf die einzelnen Positionen eingehen, können wir ja nochmal so einen ganzen kurzen Big Picture Blick auf die Seahawks Defense werfen, die ja im vergangenen Jahr eine der schwächsten Defensiven in der NFL war. Ich glaube, Platz 30 nach Expected Points. Genau. Und wir wollen auch nochmal ganz kurz einen Blick auf das Scheme von Mike McDonald und dem neuen Defensive Coordinator Adam Durdy werfen. Deshalb würde ich sagen, wie letzte Woche, wo wir auf das Scheme von Ryan Grubb eingegangen sind, vielleicht so ein bisschen, wenn man jetzt auf die Seahawks Defense schaut, so die Grundprinzipien der Defense, was sind die sowas aus deiner Sicht, Jonas, was können wir da erwarten?
Ja, also wenn wir aufs Scheme eingehen, dann muss man natürlich erstmal Mike McDonald ansprechen, der ja wirklich von der gesamten NFL als das vielleicht aktuelle beste Defensive Mind gilt, weil er eben so eine innovative Defense entwickelt hat, die so ein bisschen ähnlich ist wie die Offense von Sean McVay, in dem Sinne, dass sie so drei oder vier verschiedene Basisformationen haben, aus der sie eigentlich alles spielen können. Also du weißt nie so genau, wenn sie sich jetzt aufstellen, kannst du als gegnerische Offense halt nicht genau vorhersagen, was passiert jetzt hier. Und wenn ich da mal so ein bisschen tiefer drauf eingehe, wie in dem Artikel auf der Website beschrieben, ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen, ist das ja so eine gewisse, es gibt eine modulare Defense, nennt er das, beziehungsweise so funktioniert das. Sprich, du hast verschiedene Formationen, verschiedene Coverages und verschiedene Rush-Konzepte, und die haben bei ihm alle ein Wort. Sprich, dieses jeweilige Konzept, die Coverage, die D-Line-Formation ist alle an ein Wort geknüpft, sprich, es ist sehr vereinfacht. Sprich, im Prinzip, wenn du einen Spielzug ansagst, hören die Spieler nur drei Worte, sprich, sie wissen, in welcher D-Line-Formation sie sich aufstellen, welcher Rush kommt, welches Blitzkonzept kommt und welche Coverage kommt. Das Schwierige daran ist natürlich für die Spieler zu lernen, was versteckt sich hinter diesem einen Wort jeweils, ja, und das dann drin zu haben. Aber wenn sie quasi die Coverage drin haben, mit dem einen Wort assoziieren, wissen sie quasi sofort auf dem Feld, was sie machen müssen. Und das Krasse an dem Ganzen ist, es gibt so ungefähr, ja, im Playbook von Mike McDonald gibt es so knapp 2 Dutzend Wörter beziehungsweise Coverages, jeweils Rush-Konzepte und D-Line-Formationen, sprich insgesamt 72 verschiedene Module, nenne ich es mal. Und das Krasse ist, dass der jedes Modul, sprich du kannst jede Defense-Formation oder jede Line-Formation mit jeder Coverage und mit jedem Rush konzipieren, zusammenhängen. Sprich, das baut alles aufeinander auf und es kann alles zusammen gemixt werden. Sprich, am Ende hast du zwar nur, ich sag mal, 72 Konzepte mal wie viel auch immer. Sprich, du hast eigentlich hunderte verschiedene Spielzüge, ja, die teilweise sehr gleich aussehen und dadurch halt gar nicht angesagt werden können von der Offense. Also die wissen eigentlich nicht, was da kommt. Und das ist halt das Schwierige, beziehungsweise auf der Seite der Seahawks dann hoffentlich das Innovative, dass sie eigentlich hunderte verschiedene Defense-Konzepte spielen können und das eigentlich nur über drei Worte ansagen.
Wie wir es ja auch schon in der Preseason zum Teil gesehen haben, dürfen wir uns auf viele Edge-Rusher freuen, die in Coverage gedroppt werden unter Mike McDonald?
Das ist eben auch eins dieser Sachen, ne? Dass du ja halt verschiedene Aufgaben hast in einer D-Line-Formation oder als Linebacker. Und das ist dann quasi so, dass ich habe mir einen Podcast von Brett Coleman angehört, kann ich sehr empfehlen. Bootleg, eine ganze Folge zu den Seahawks, anderthalb Stunden auf Englisch zwar, aber
ja, habe ich mir auch angehört. Ja.
Genau, sehr aufschlussreich. Und wie du das gerade ansprachst, wenn dann irgendwie Pass-Rusher in Coverage droppen und Linebacker dann den Pass-Rush machen oder so, da gibt's dann noch den Punkt, dass McDonald aus diesen Formationen, die er da hat, wenn die Spieler das drin haben, das ist so, ja, ich glaube, Advanced Adjustments nennt er das, dann ruft er quasi als Playcaller ein Wort rein, kurz vor dem Snap. Und dadurch verschieben sich die Aufgaben, die der jeweilige Spieler hat. Sprich, es kann sein, wenn er irgendein Wort ansagt, ein Adjustment ansagt, dass dann in dem Fall wirklich der D-Lineman für den Linebacker in Coverage droppt und der Linebacker dann quasi in Position des D-Liners rutscht und dann halt gegen die O-Line spielt. Sprich, diese Verwirrung, die da gestiftet wird, die kann halt zu sehr, ja, ich nenne es mal, exotischen Blitzes führen, dass dann halt wirklich der Linebacker, der Mittellinebacker rusht und der D-Liner halt irgendwie in Coverage geht oder so. Also das ist auf jeden Fall, es wird nicht einseitig sein, auf jeden Fall.
Ja, was man ja auch in Baltimore letztes Jahr gesehen hat, war, dass eigentlich gar nicht so oft geblitzt wurde, sondern dass die Pressures halt von unterschiedlichen Spots kreiert wurden. Also dass teilweise, dass überwiegend trotzdem vier Spieler die Rusher waren, zum Teil dann aber mal der Nickelback geblitzt hat oder ein Linebacker und dafür einer der D-Liner eben zurück in Coverage gedroppt ist, was auch natürlich Verwirrung stiften soll und auch im letzten Jahr viel Verwirrung gestiftet hat, würde ich sagen.
Bei den Seahawks unter anderem.
Genau.
Ich mich an das Spiel erinnere. Und das war
eines der schlimmsten Spiele für die Seahawks Offense und auch für Geno Smith, würde ich sagen. Ja, die Plays wird Mike McDonald jetzt erstmal callen und Adam Dirty ist auf dem Papier zwar der Defensive Coordinator, aber nicht der Playcaller, richtig?
Genau, das hat McDonald ja quasi schon in seiner Einstiegspressekonferenz im Januar angekündigt, dass er die Plays callen wird. Er hat aber auch gesagt, wenn er seinem Defensive Coordinator vertraut, weil das muss man ja auch mal sehen, das ist ist ja ein ganz neuer Staff, den McDonald da hat. Der hat vorher noch nie mit Dirty zusammengearbeitet. Die haben sich einmal getroffen, auf wessen Hinweis weiß bis heute keiner, haben sich dann aber so gut verstanden und so gut ihr Verständnis von der Defense übereinander gelegt, dass sie gesagt haben, ja, machen wir zusammen. Und er hat dann gesagt, wenn er seinem Defensive Coordinator dann vertraut oder lange genug mit ihm zusammengearbeitet hat, meinte er auch, hätte er keine Probleme, das Play Calling abzugeben, aber er wird es jetzt erstmal machen. Und du hattest es gerade nochmal angesprochen, dass verschiedene Spieler ihm vielleicht positionsfremde Sachen machen müssen. Und das ist auch eines der Dinge, die McDonald von seinen Spielern fordert in der Defense. Im Prinzip, klar, hast du dann deine Linemen und deine Linebacker. Aber er fordert von seinen Spielern auf jeden Fall, dass eigentlich jeder alles machen kann, damit er eben diese Konzepte laufen kann.
Ja, ich muss sagen, ich bin, was jetzt die Play-Calling-Duties angeht, erstmal froh, dass Mike McDonald der Play-Caller für die Defense sein wird, weil Adam Dirty ja schon trotzdem noch irgendwo ein unbeschriebenes Blatt ist und Mike McDonald eben auch in Baltimore letztes Jahr bewiesen hat, dass er wirklich einer der besten Play-Caller auf defensiver Seite des Balles in der Liga ist, also unheimlich gutes Gefühl im Spiel dann auch hat, für den situativ richtigen Play-Call. Und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass es irgendwie eine wichtigste Position in seiner Defense geben wird oder wichtigere Position? Und eine andere Frage, die ich noch an dich hätte, wäre, glaubst du, dass Devon Witherspoon vielleicht so eine Art Schlüsselspieler für diese Defense sein kann? Ich meine, in der Ravens Defense war es ja so ein bisschen Kyle Hamilton, der so eine versatile Rolle in der Secondary eingenommen hat. Könnte Witherspoon da auch so ein bisschen rumgeschoben werden?
Ich fang mal mit der letzten Frage an, auf Spoon bezogen. Und genau das wird es sein. Also wenn du Ronald McDonalds, Mike McDonald in seinen Pressekonferenzen hörst, er schwärmt sehr von Witherspoon. Und er kennt auch sein Potenzial an, und weil er eben dieses große Potenzial ähnlich wie in Kyle Hamilton sieht, fordert er auch unheimlich viel von ihm. Sprich, er sagt, Junge, du hast das Potenzial und wir wollen dich halt auf ein anderes Level nochmal heben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, die Rolle Kyle Hamilton in Baltimore, dass es auch für McDonald mit ein Grund war, nach Seattle zu gehen, weil er eben gesehen hat, dass Witherspoon da ist und dass er mit diesem Spieler eigentlich unbedingt zusammenarbeiten wollte, dass für ihn auch eine Herausforderung ist, aber dass er da auch sehr viel Spaß mit hat, so einen Spieler mit so viel Potenzial zu haben, ja, den man so versatil einsetzen kann, dass er gesagt hat, ja, klar gab es bestimmt viele Argumente, die für Seattle gesprochen haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Witherspoon einer dieser Punkte ist. Und er hat es letztes Jahr schon unter Pete Carroll bewiesen, wie flexibel er sein kann. Und ich glaube, da wird McDonald mit den Aufgaben, mit denen er ihn in seiner Defense betrauen wird, ja, nochmal ein bisschen an dem Regler quasi nach oben drehen und ihm noch mehr einsetzen in verschiedenen Positionen, in verschiedenen Funktionen, was alleine schon damit anfängt, was er auch schon angedeutet hat, dass Witherspoon nicht mehr ausschließlich nur als Nickel spielt und die Slot-Receiver verteidigt, sondern dass er auch, damit sprach er das eben an, von wegen, dass er ihn auf ein neues Level heben will, weil das immer noch so ein bisschen eine Schwäche von Witherspoon ist, es halt outside in Coverage zu gehen, dass er ihn auch vermehrt outside spielen lassen will und Witherspoon das scheinbar auch ganz gut annimmt, diese Aufgabe, und dann auch gegen Nummer 1 oder Nummer 2 Receiver in Coverage zu gehen. Schlüsselspieler oder beziehungsweise eine der wichtigsten Positionen, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, was auch so ein bisschen ein Problem sein kann, ist, dass Mike McDonald so auch von John Schneider in der Draft-Pressekonferenz als der Linebacker-Guru beworben wurde. Sprich, eigentlich ist McDonald ein Linebacker-Trainer, sprich, kennt sich da gut aus. Und das hat man auch in Baltimore gesehen, dass er halt sehr viel mit seinen Linebackern in der Form von Patrick Queen und Roquan Smith gemacht hat. Und diese Position ist halt bei den Seahawks ein großes Fragezeichen in der Defense, weil du eben dich komplett von Bobby Wagner und Jordan Brooks getrennt hast und du jetzt mit, Jerome Baker und Tyrell Dodson zwei Middle Linebacker auf einem Einjahres-Prove-It-Deal quasi hast, die theoretisch oder es weist alles darauf hin, deine Starter sind, in der Offseason aber kaum gespielt haben oder gar nicht gespielt haben, jetzt im Training Camp erst angefangen haben, weil sie verletzt waren. Sprich, die müssen dann auch noch Snaps aufholen und die Linebacker sind halt, die Middle Linebacker sind halt so essentiell für so eine McDonald-Defense, dass die Umstände jetzt nicht die besten sind, was die Position angeht, würde ich mal sagen.
Ja, ich muss auch sagen, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt 1:1 eine Kopie der Baltimore Defense werden. Ich denke auf jeden Fall schon. Das ist ja klar, das macht ja, glaube ich, auch Mike Donald aus, dass er eben auch basierend auf dem Personal, das ihm zur Verfügung steht, die Defense callen und auch einstellen wird.
Auf jeden Fall, ja, das ist auch, weil du hast, klar hast du gleiche Spieler, aber in dem Sinne auch sehr unterschiedliche. Sprich, wenn du alleine diesen, ich nenne es mal dieses Schweizer Taschenmesser in Baltimore mit Kyle Hamilton vergleichst mit Devin Witherspoon, die sind einfach körperlich schon ganz komplett unterschiedlich. Sprich, in diesem Sinne.
Unterschiedliche Stärken und Schwächen auch.
Genau. Deshalb ist genau, was du sagst. Wir werden nicht die bekannte Baltimore Defense sehen. Wir werden halt die McDonald's Defense, jetzt sag ich schon wieder McDonald's, mein Gott. McDonald's Defense. auf Seattle Art sehen, ne? Und da können wir auf jeden Fall gespannt sein, denke ich.
Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, wir gehen mal so ein bisschen in die Positionen und auch die Position Battles rein und würde sagen, wir fangen vorne in der Defense an, in der Defensive Line und beginnen mit Defensive Tackle oder Defensive End, was ist dir lieber?
Das ist mir gleich, wie du gerne möchtest.
dann fangen wir doch gerne an mit der, ja, womöglich neuen Stärke des Seahawks, den Defensive Tackle beziehungsweise Defensive Interior Line, wo wir ich glaube, mehr Tiefe und mehr High-End-Qualität zur Verfügung haben als in den vergangenen Jahren mit Spielern wie Leonard Williams, mit unserem First-Round-Pick Byron Murphy, mit einem Spieler wie Jaron Reed und für die Tiefe auch noch eben Leute wie Jonathan Hankins, Cameron Young. Ich glaube, da sind wir im Vergleich zu den letzten Jahren jetzt eigentlich recht gut aufgestellt, oder?
Absolut. Also das ist auch ein Stempel der McDonald Defense, ist, dass er anders als Pete Carroll, der ja gelernter Defensive Back war und seine Defense gefühlt von hinten nach vorne aufgestellt hat, geht's bei Mike McDonald darum, seine Defense von vorne nach hinten aufzustellen. Sprich, er sitzt sehr stark auf seine D-Line, das hattest du auch schon angesprochen, in Baltimore war es so, dass die eigentlich gar nicht viel geblitzt haben, sondern die D-Line so aus Grundformation schon so viel Druck aufgebaut hat, dass die Ravens, glaube ich, letztes Jahr die meisten Sacks in der NFL hatten, wenn mich nicht alles täuscht. Das fußt halt auch alles auf der D-Line und das sieht man auch. Ich glaube, die Seahawks sind jetzt mittlerweile unter den Top 4, was so Cap-Resourcen angeht, die in der D-Line stecken. Also da ist ordentlich Kohle drin. Alleine vor der Saison hat Leonard Williams einen neuen Dreijahresvertrag über $64.5 Millionen gekriegt. Also da sieht McDonald neben den Linebackern auch seinen Schlüssel für die Defense. Und dann hast du natürlich einen erfahrenen, also wenn wir jetzt mal von den Startern ausgehen, die beiden Erfahrenen mit Leonard Williams und Jaron Reed, wo Reed gerade so einer war, der im letzten Jahr aus dieser sehr hinkenden Seahawks-Defense doch positiv herausgestochen hat mit seinen Leistungen, auch gerade als Runstopper, was für McDonald auch extrem wichtig ist, den Run zu stoppen. Du hast eben mit Adam Dirty, der als Defensive Coordinator eigentlich, der kommt aus der D-Line, der hat in Dallas jahrelang die D-Line trainiert, sprich, der ist da auch ein Spezialist. Und wenn man sich die beiden Starter anschaut, dann würde man natürlich sagen, ja, Byron Murphy, First-Round-Pick, der wird starten. Ich habe ihn auf der Website in der Preview auch als Starter gelistet. Aber man hat auch schon so ein bisschen rausgehört aus dem Training Camp, dass Murphy halt noch einiges lernen muss, dass er auch sehr lernwillig ist, dass er viel bei den Veterans nachfragt, sich Tipps holt, sehr, sehr coachable ist. Deshalb gehe ich davon aus, dass er starten könnte. Aber realistischer ist für mich das Szenario, dass du eben mit den beiden Veteranen Leonard Williams und Jaron Reed startest. Und dann je nachdem, ob du dann deine Nickel-Defense auflöst mit drei Cornerbacks, sieht es dann danach aus oder wird dann Jonathan Hankins, den Eden Dirty eben aus Dallas noch mitgebracht hat, als großer, breiter Nose-Tackle dann als dritter Interior-D-Liner dann da eingesetzt. Und je nachdem, wie Murphy sich dann entwickelt, was wir ja alle hoffen und gerade auch so in der Preseason schon so ein bisschen gesehen haben.
Sah gut aus, ja.
Sah sehr gut aus. War, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht, bis auf den Center, meine ich, die Starting O-Line der Chargers lange Zeit.
Ja, ich glaube, dieses ganz bekannte Tackle, das irgendwie auch viral gegangen ist, for loss gegen den Lauf, glaube ich, war das. Das genau. War gegen einen Guard der Chargers, der schon 4 Jahre in der NFL spielt. Zwar ja. Ich kannte den jetzt vorher auch noch nicht, aber es war jetzt zumindest kein Undrafted Free Agent Rookie oder sowas. Also genau. Er hat auch schon gegen NFL-Starter oder Borderline-Starter in dem Spiel eben Plays gemacht, was ja natürlich zu hoffen war und natürlich auch Mut macht, würde ich sagen.
Ja, was man da auch, und wenn wir nochmal auf Murphy eingehen, wenn man sich das Tape so ein bisschen angeguckt hat, da haben wir alle, was heißt, so ein bisschen drüber gewitzelt, beziehungsweise also wir waren ja alle drüber über seine Unterschenkel, über seine Beine beeindruckt, ne, die ja wirklich gefühlt so wie Baumstämme sind. Und das hast du dann auch gesehen, selbst wenn er dann mal nicht irgendwie durch die D-Line gekommen ist, hat ihn eigentlich keiner so richtig bewegen können. Also der stand immer wirklich wie so eine gute texanische Eiche da in der Mitte und ist halt wirklich keinen Schritt zurückgewichen, wurde teilweise getriple-teamed. Und das ist schon sehr, sehr verlockend, nenne ich es mal. Was man noch so ein bisschen gesehen hat, wo vielleicht noch mal so ein bisschen seine Schwächen liegen. Er hatte auch eine Möglichkeit für einen Sack. Da ist ihm der Quarterback dann entronnen aus seinen Armen, was dann auch so ein bisschen, ja, was heißt, gegen ihn gesprochen hat. Er ist halt nicht der Größte, ne? Ähnlich so ein bisschen wie Aaron Donald. Sprich, da hast du dann gesehen, okay, da hat er in dem Moment dann seine Arme halt nicht um seine relativ kurzen Arme, in Anführungsstrichen, nicht um den Quarterback bringen können. Das war dann nachher, ich glaube, John Redigan und Derek Hall haben sich dann noch einen Sack geteilt. Also die haben das quasi aufgesogen. Aber da muss er ja auch noch so ein bisschen dran arbeiten. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass er nicht unbedingt als Starter reingehen wird, sondern halt als Rotationsspieler erstmal. Und das ist ja eigentlich auch Sinn des Ganzen mit der Tiefe. Du hast es schon angesprochen. Du hast dann noch Cam Young, dann hast du noch Mike Morris. Und das ist ja auch Sinn des Ganzen, dass du halt immer wieder neue, frische Beine bringen kannst. Und keine, ich sag mal, so richtig feste Starting-Formation hast, dass du halt immer wieder durchrotieren kannst und dann immer frische Leute bringen kannst, damit die Defense auch den gewissen Saft noch hat.
Ja, also für mich, wenn man jetzt mal das Position Battle anschaut, ist natürlich sehr, sehr tiefe Defensive Interior Line Unit. Für mich sind da Locks für den 53er halt Williams, Murphy, Jaron Reed, Jonathan Hankins, Mike Morris normalerweise auch. Bei Miles Adams bin ich mir nicht sicher und Cam Young, der letztes Jahr gedraftet wurde, der ist, glaube ich, noch verletzt auf der Punt-List. Genau. Wird dann wahrscheinlich nicht direkt im 53er Kader sein, muss man mal abwarten. Um den Bogen jetzt auch auf die Edge-Rusher zu spannen, wir haben jetzt in Bezug auf Defensive Tackle gar nicht über Draymond Jones geredet. Das hat auch eigentlich einen Grund, weil er jetzt wohl so ein bisschen auch Gewicht verloren hat und sich mehr als Edge-Rusher zeigen soll in der Defense, oder?
Genau. Eine kleine Anmerkung noch, weil du, ja, weil du es gerade gesagt hattest und es sehr, sehr gut passt. Du hattest Mike Morris angesprochen, der Pick aus dem letzten Jahr, den McDonald ja auch von den Wolverines aus Michigan kennt. Und die exotischen Formationen beziehungsweise verschiedenen Rollen. Mike Morris ist in der Preseason gegen die Chargers auch einmal, musste in Coverage gehen. Cool. Und hat da tatsächlich auch noch einen Pass abgewehrt.
Ja, habe ich gesehen.
Also, ja, genau. Also da geht's quasi schon los. Das ist genau das, was du angesprochen hast. Ne?
Dass
ja, also,
wäre das unter Cap Carroll passiert, beziehungsweise unter Ken Norton oder sonst wem, dann hätte der es nicht so gut verteidigt.
Ja, genau. Denke ich auch. Denke ich auch. Nee, das noch so als kleine Anekdote, wer das Spiel nicht gesehen hat. Du hast Draymond Jones angesprochen, genau das ist es auch. Es kam, ich glaube, jetzt vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, kam dann auch so Videos von seinem persönlichen Trainer, wie er halt trainiert und da halt ganz klar zu sehen war, dass er Pass Rush trainiert hat, sprich eigentlich so ein bisschen auf Defensive End umschult. Du hast es auch angesprochen, er hat Gewicht verloren. Das wird auch, denke ich, auch so der Einsatzort sein, wo McDonald ihn sieht, so als Hybrid, der halt in der Mitte der D-Line aushelfen kann, weil McDonald eben diese Flexibilität haben will, aber ihn eigentlich auf der Edge-Rusher-Position sieht als Defensive End.
Ja, oder auch man kann ihn ja auch natürlich als Defensive End einsetzen, wo er dann quasi in dieser 3-4 quasi der und neben dem Nose-Tackle quasi steht, aber quasi Defensive End ist und dann quasi nebendran tatsächlich auch noch ein Edge-Rusher stehen könnte.
Genau, genau.
Ja. Ja. ja, genau, und neben Draymond Jones haben wir ja noch drei weitere Spieler, die eigentlich auch auf jeden Fall fest einzuplanen sind im 53er-Kader, und das sind einmal Chenna Nwosu, Boye Mafe und Derek Hall. Nwosu war ja letztes Jahr ja unser stärkster Edge-Rusher, würde ich sagen, hat sich dann leider verletzt und damit ging auch die Run-Defense gehörig den Bach runter letztes Jahr.
Ja.
Ich hoffe, dass er fit bleibt diese Saison und auch, dass man nicht so abhängig ist von einem Spieler wie Nwosu. Dazu kommt dann Third-Year-Player eben Boye Mafe, der letztes Jahr den großen Sprung gemacht hat, den man sich jetzt eigentlich vom Second-Year-Spieler Derek Hall erhofft. Und der hat ja, so wie ich es jetzt verfolgt habe, in der Preseason eigentlich schon mal einen ganz guten Eindruck gemacht, oder?
Genau, Derek Hall hat mit rausgestochen. Der hat letztes Jahr eigentlich gar nichts gebracht, was man natürlich von einem Second-Round-Pick nicht so erwartet. Also erwartet sie ja schon einen gewissen Impact. Und du hast gerade das Beispiel Boye Mafe angesprochen, der ja auch in seiner ersten Saison so ein bisschen gestruggelt hat und dann letztes Jahr wirklich wie die Feuerwehr, sehr zur Freude von Max Brenning, in den Pass-Rush der Seahawks gegangen ist. Ich glaube, er hat dann während der Saison einen neuen Franchise-Rekord aufgestellt. Er hat, glaube ich, in 7 aufeinanderfolgenden Spielen mindestens einen Sack gehabt. Und dann hast du das Thema Chenna Nwosu angesprochen, der sich dann eben verletzt hat. Und da ging es dann auch mit Boye Mafe so ein bisschen abwärts, weil du eben dieses Pass-Rush-Duo gesprengt hast und sich die gegnerischen O-Lines dann halt sehr auf Boye Mafe konzentrieren konnten und ihn dann so aus dem Spiel genommen haben. Und von der anderen Seite kam dann halt nichts mehr. Deshalb, ja, hast du auf jeden Fall so als Outside Linebacker oder als deine Pass Rusher hast du Nwosu und Mafe auf jeden Fall als Starter. Auch da kannst du nochmal mit Derek Hall reinrotieren. Du kannst, wie du schon angesprochen hast, kannst einen Draymond Jones bringen in einer positionsfremden Position, in einer positionsfremden Position, genau.
Ja, du kannst auch Spieler wie Daryl Taylor noch reinschmeißen.
Ja, genau, das ist auch so.
Stärken als Pass-Rusher hat nicht so stark in der Run-Defense.
Nee, also in der Run-Defense kannst du ihn vergessen. Du kannst ihn quasi, Taylor kannst du immer gut bei Third Down einsetzen. Wenn's lang ist, dann ist er da als Pass-Rusher. Der ist ja auch so einer, den haben die Seahawks, glaube ich, sehr günstig wieder in den Kader geholt. Ich glaube, der hat
Das Problem bei ihm ist halt, deswegen, ich glaube schon, dass er den Kader macht, aber seine sein Gehalt ist nicht garantiert. Also er hat, glaube ich, 3,1 Millionen, nur 100.000 oder so garantiert gehabt.
Genau.
Heißt also, es ist eigentlich ein Spieler, wo man jetzt nicht komplett überrascht sein müsste, wenn er irgendwie den Kader jetzt doch nicht schafft. Es ist generell irgendwie auch schwierig zu überblicken oder eine Prognose zu machen, weil es halt irgendwie auch davon abhängig ist, wie man welchen Spieler sieht, also in Bezug darauf, wo er eingesetzt werden soll, ob ein Spieler wie Draymond Jones, ob man den eher als Interior Defensive Line Spieler sieht oder eher als Edge Rusher, solche Geschichten eben. Deswegen, ja, ist es eben schwierig, auch da jetzt eine Prognose zu machen. Ich würde stand jetzt aber trotzdem noch davon ausgehen, dass Daryl Taylor im Kader stehen wird, dahinter auf Outside Linebacker bzw. Edge Rush stehen dann noch Spieler wie Nelson Cesar, Sonny Anderson, Jamie Sheriff, also die meisten eben undrafted Rookie Free Agents, die stand jetzt normalerweise den Cut nicht schaffen, wo man jetzt auch nicht eigentlich von den Camp Reports gehört hat, dass sie in der Art und Weise auf sich aufmerksam machen, dass sie da einen Spieler verdrängen könnten. Ja. Dennoch, wenn Spieler wie Daryl Taylor zum Beispiel dann doch gecuttet werden sollte, dann könnte es natürlich sein, dass der ein oder andere Spieler oder einer vielleicht dieser drei Spieler dann doch den Kader macht. Das muss man dann abwarten, würde ich sagen.
Ja, ja, du hast gerade, kennen wahrscheinlich nicht so viele, du hast den Namen Nelson Cesar angesprochen, aus Houston, wenn mich nicht alles kommt, vom College, undrafted Rookie war, wo einige Experten oder viele Experten auch gesagt haben, ja, sie hätten eigentlich erwartet, dass er gedraftet wird. Also es könnte so ein, er hat auf jeden Fall Potenzial und Upside und könnte ein Spieler sein, der eben so eine Taylor-Rolle ausfüllen kann, ne? Wenn Taylor es halt nicht bringt, dass du dann
auch, ja. Das ist auch der Spieler, wo man, glaube ich, so ein bisschen noch gehört hat, dass er so on the bubble ist, dass er vielleicht schon so eine kleine Außenseiterchance hat, den 50er Kader zu schaffen.
Ja. Deshalb, müssen wir mal sehen. Die Frage ist natürlich, beziehungsweise klar, hast du mit Nwosu und Mafey zwei sehr, sehr talentierte Leute oder mit Mafey einen talentierten und mit Nwosu einen bewiesenen Veteranen. Aber du hast natürlich nicht die Top-Blue-Chip-Edge-Rusher à la Garrett oder Bosa. Aber das ist eben auch nicht das Scheme, was McDonald's so läuft. Ne? Also wenn du letztes Jahr in Baltimore gesehen hast, mit Jadeveon Clowney und Calvin Neu, so quasi so Veteranen, die er nochmal von der Straße geholt hat, die dann ihre 8-9-6 gemacht haben, dass McDonald eigentlich auf den Druck durch die Mitte baut und dann halt der Rush dann seine Sex liefert. Deshalb sehe ich das jetzt nicht so eng, dass sie da kein Blue Chip Talent auf den Rush Positionen haben. Deshalb sehe ich die Seahawks da eigentlich eher in der Interior D-Line sehr, sehr gut aufgestellt, was das Personal angeht, und erhoffe mir da einiges.
Das hatten die Ravens übrigens im vergangenen Jahr auch nicht und trotzdem einen Monster Pass Rush. Da wurde, glaube ich, außen Jadeveon Clowney und Calvin Neu waren da die zwei Starting Edge Rusher.
Genau.
In der Mitte hatte man aber den Spieler wie Madubike dann, auch eher die Stärken in der Interior Defensive Line, und so ähnlich sieht es bei den Seahawks ja auch aus jetzt. Mit Byron Murphy hat man zumindest einen Blue Chip Talent.
Auf jeden Fall.
Und Jahr 1 noch nicht da erwarten kann, natürlich. Also das wäre ein bisschen übertrieben, glaube ich, wenn gleich es passieren könnte, aber die Chancen recht gering sind als Rookie. Aber für die Zukunft ist man da auf jeden Fall ganz gut aufgestellt.
Absolut. Also zu Murphy noch, ich weiß nicht, ob wir das mitgekriegt hatten oder ob das alle mitgekriegt haben, weil du sagtest, Blue Chip Talent, es gab ja diese schöne Geschichte mit den Rams, die aus welchen Gründen auch immer irgendwie so ein Fernsehteam, Kamerateam in ihren Draftroom gelassen haben, und wo dann auch deutlich wurde, dass die Rams unbedingt Byron Murphy haben wollten und wirklich wie blöd versucht haben, irgendeinen Trade hinzukriegen, um vor die Colts und die Seahawks zu springen. Weil McVay unbedingt Byron Murphy haben wollte und sie es nicht hingekriegt haben und er nachher auch so ein bisschen angepisst war, Und dass Murphy dann ausgerechnet in Seattle landet, ist natürlich so den Rams gegenüber schon so ein bisschen Genugtuung, muss ich sagen.
Ja, ich hoffe, es wird ein jährlicher All-Pro-Spieler.
Also die Zeichen stehen gut. Ich bin da sehr
zufrieden. Wäre ja nur fair, nachdem die Rams 10 Jahre lang Aaron Donald
eben hatten. Genau.
Vermutlich besten Defensive Tackle
aller Zeiten.
Die 20 Jahre oder aller Zeiten, wie auch immer, mal sehen. Genau. Alright, damit hätten wir die Defensive Line mal abgefrühstückt und gehen weiter zur vermeintlichen Achillesferse der Defense, wie wir vorhin schon angeteasert hatten, nämlich den Inside Linebackern, wo Jordan Brooks nicht mehr am Start ist, wo Bobby Wagner nicht mehr dabei ist, wo auch alles irgendwie neu ist. Man hat sich in der Free Agency die Dienste von Jerome Baker, ehemals Miami Dolphins, und Tyrell Dodson, ehemals Buffalo Bills, gesichert. Dazu hat man sich in der 4. Runde Tyrese Knight im Draft gesichert und hat als Backup-Optionen eben noch die 2 bekannten Backup-Gesichter aus den vergangenen Jahren, nämlich John Rattigan und Patrick O'Connell. Das so die beiden Spieler sind, die auch so on the bubble sind, würde ich sagen, während die ersten 3 genannten eigentlich gesetzt sind. Aber Jonas, du hast vorhin ja schon gesagt, gerade Dodson und Baker konnten erst recht spät einsteigen. Ich glaube, einer der beiden hat auch noch in der Preseason jetzt noch gar nicht gespielt, oder?
Ja, Baker. Dodson hat gespielt. Er hat auch schon ganz gute Ansätze gezeigt, die er auch bei den Bills gezeigt hat. Gerade was so Coverage angeht. Und Baker, da hatte ich jetzt auch noch irgendwie einen Podcast gehört. Aus den USA, da war auch so ein Typ, der ist Seahawks und Dolphins-Fan. Und er sagte auch, ja, also wenn Baker fit ist, weil, ne, wir sprechen über das Thema Fitness, dann ist er auf jeden Fall ein guter Linebacker. Er sagte, bei Baker ist das Problem, das ist so ein typischer Kandidat, der immer auf dem Injury Report auftaucht. Es gibt keine Woche, wo Jerome Baker in Miami nicht auf dem Injury Report aufgetaucht ist, der immer aus irgendwelchen Gründen sehr vielfältig so eine Game-Time-Decision war. Und er meinte auch, das hätte ihn zur Weißglut getrieben. Und er meinte, sagte dann auch, dass der jetzt bei den Seahawks ist. Also als Spieler schätzt er ihn sehr, aber seine Fähigkeit, nicht fit oder nur so halb fit zu sein, die hat ihm den letzten Nerv geraubt. Deshalb müssen wir mal schauen, aber insgesamt sind die beiden ja schon, gerade was so Coverage angeht, Coverage-Noten angeht, in den letzten Jahren positiv aufgefallen. Das war ja ein großes Problem, was die Seahawks mit gerade Bobby Wagner hatten, der auch seine alten Jahre halt einfach nicht mehr den Speed in Coverage hatte und eine absolute Schwachstelle war. Wie gesagt, Dodson und Baker haben gute Zahlen geliefert, gute Noten gehabt. Problem dabei ist so ein bisschen, waren jetzt nicht die festen Starter, sprich, haben gar nicht so viele Snaps im Gegensatz zu anderen Spielern gespielt. Wie das dann jetzt ist, wenn man ihnen dann die Starting-Rolle gibt, muss man da mal schauen. Auch da hatte ich es so eben schon angesprochen, die haben beide nur einen Jahresvertrag gekriegt. Und das ist auch so ein bisschen das Schema von Mike McDonald, weil wenn man sich zum Beispiel seine Defense bei den Ravens anguckt und auch zuvor am College bei den Michigan Wolverines, da sind die Defenses auch im zweiten Jahr erstmal so durchgestartet. Und das ist auch so ein Ding, dass ja viele Spieler in der Defense eigentlich nur dieses Jahr einen Vertrag haben und für nächste Saison gar nicht gesetzt sind. Sprich, es kann auch gut sein, dass diese Saison wirklich so ein, ja, ich sag mal, so eine Tryout-Saison ist, dass McDonald halt schaut, okay, welche Spieler geben mir wirklich einen Mehrwert, und dann werden die halt im nächsten Jahr, wenn sie jetzt delivered haben, für längerfristig gebunden. Deshalb sollten wir nicht damit rechnen, dass es jetzt die Seahawks direkt schon eine Top 5 Defense haben, sondern dass es seine Zeit dauert, weil dieses Scheme auch in seiner Einfachheit sehr kompliziert ist, wenn es Sinn macht. Deshalb sind die beiden Linebacker dann ein gutes Beispiel. Aber von den Namen her denke ich mal, dass Dodson und Baker in Woche 1 als Starter gesetzt sind.
Ja, wenn fit. Ansonsten könnt ihr natürlich noch einer aus Tyrese Knight, Rattigan oder O'Connell reinrutschen. bin ich gespannt. Dahinter sind noch drei Spieler, die eigentlich kaum Chancen, glaube ich, haben auf dem 53er Kader mit Devin Richardson, Blake Lynch. Drake Thomas hat jeder bestimmt schon mal gehört.
Genau.
Vielleicht der Seahawks-Fan. Ja, ich muss sagen, ich gehe an diese Position mit so einer relativ großen Grundskepsis ran, ja, was die kommende Saison angeht, weil die Spieler ja in dem Scheme noch nie zusammengespielt haben und auch so ja jetzt so eine zusammengewürfelte Truppe gefühlt sind. Wo ich ja schon ein paar Bauchschmerzen habe. Und muss auch sagen, ich traue immer noch der Entscheidung so ein bisschen hinterher, dass man Jordan Brooks hat gehen lassen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es eine bewusste Entscheidung war, aber die Erklärung von John Schneider war, dass man erstmal anderen Prios in der Free Agency hinterher andere Prios hatte, nämlich die Defensive Line mit dem Leonard Williams Vertrag, und deswegen konnte man wohl Jordan Brooks nicht verlängern, beziehungsweise er hatte dann schon das Angebot von den Dolphins. Es ist ja auch ganz witzig eigentlich, dass Jerome Baker von den Dolphins zu uns kommt und im Gegenzug jetzt Brooks einen Vertrag bei den Dolphins erhalten hat. Ja. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das ausgeht letztlich. Ich weiß nicht, also bei den Ravens war es so zumindest, dass eigentlich die Linebacker, beziehungsweise der Mike Linebacker, schon eine relativ hohe Verantwortung in der Defense hatte.
Auf jeden Fall.
Die Coverage-Qualitäten eines Roquan Smith letztes Jahr schon enorm wichtig waren für diese Ravens-Defense. Und wie sich das auf die Seahawks überträgt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das müssen wir dann, glaube ich, einfach sehen. Ich denke auch nicht, dass Mike McDonald eben, wie schon gesagt, das genau gleiche Scheme fahren wird, weil er es eben auch an die Stärken seiner Spieler anpassen muss. Mhm. Und den Roquan Smith hat er hier jetzt einfach auch nicht auf Linebacker zur Verfügung. Ich bin gespannt, wie sich das gestalten wird, aber ja, man muss, glaube ich, schon konstatieren, dass das zumindest Stand jetzt auf dem Papier mit Abstand die schwächste Unit in der Defense ist.
Ja, genau. Bin ich voll bei dir. Ich denke auch, dass wir da als Fans die Erwartungen wirklich mal so ein bisschen runterschrauben müssen, weil du sagtest gerade Roquan Smith und Patrick Queen bei den Ravens, das ist einfach ein anderes Level, was die da haben oder hatten, weil Patrick Queen ist ja mittlerweile auch bei den Steelers. Deshalb, ja, sage ich mal, sollten wir uns vielleicht überraschen lassen. Also nicht zu viel erwarten, und wenn es dann gut funktioniert, dann können wir uns freuen. Und wenn es dann eher so mittelmäßig läuft, dann können wir sagen, ja, haben wir so erwartet.
Ja, also was ich halt als Problem sehe, gerade in unserer Division, ist, dass halt Leute wie, oder Playcaller wie Kyle Shanahan und Sean McVay es halt sehr gut verstehen, die Mitte des Feldes zu attackieren. Und das ist dann halt eben gerade diese Intermediate-Mitte-Zone, die ja eigentlich in die Coverage-Verantwortung von den Linebackern fällt. Und wenn die sich wirklich als die Schwäche herausstellen, die wir jetzt gerade prognostizieren könnten das auf jeden Fall lange Tage für die Seahawks Defense werden gegen solche Mannschaften eben aus diesem Shanahan-McVay Play-Calling-Tree, wo ich wirklich skeptisch bin, stand jetzt. Aber ja, wie gesagt, das sehen wir dann, wenn es soweit ist und wir gegen diese Mannschaften eben spielen. Und ich würde sagen, wir gehen dann weiter in eine tiefer besetzte Positionsgruppe, ja. Nämlich die der Cornerbacks, wo wir wirklich reichlich Auswahl haben, mit gestandenen Spielern, mit Second-Year-Spielern, die vielversprechend sind, aber auch mit Rookies, die Potenzial haben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich würde einfach mal sagen, beim möglicherweise besten Spieler, sag ich jetzt mal, dieser Seahawks-Defense.
Auf jeden Fall, wenn nicht sogar der beste Spieler im ganzen Kader.
Ja, positionsübergreifend womöglich sogar. Devon Witherspoon, den wir letztes Jahr direkt nach Anthony Richardson an Position 5 gestraft haben.
Henry kriegt wieder Flashbacks, PTSD.
der sich aber wirklich als Goldjunge herausgestellt hat, ja. auf Cornerback wirklich eine sehr, sehr gute Rookie-Performance gezeigt hat. Wenn er sich jetzt nochmal steigern kann, kann er wirklich einer dieser absolut wichtigen Spieler für diese Defense von Mike McDonald werden. Zusammen mit Rick Woolen, der wohl auch ein sehr, sehr gutes Training Camp hatte, jetzt auch einen guten Eindruck gemacht hat in den paar Snaps in der Preseason. Dann dahinter noch Spieler wie Trey Brown, Michael Jackson und Artie Burns, also gestandene Veteranen. Das Ganze dann garniert noch von den beiden Late-Round-Picks DJ James und Jeremiah Pritchett, die wohl auch ein ganz gutes Camp hatten, auch eine ganz gute Preseason-Performance. Ja, da können wir uns auf jeden Fall, glaube ich, drauf freuen, würde ich sagen.
Ja.
Was ich gleich zu Beginn mal hervorheben würde, ist als großer Unterschied zur Defense unter Pete Carroll, dass wir uns darauf einstellen können, dass die Cornerbacks des Seahawks nicht nur auf einer Seite des Feldes spielen werden. Also ja. Mike McDonald hat es schon angekündigt, dass gerade so Spieler wie Rick Woolen und Devon Witherspoon durchaus auch rumgeschoben werden können, von einer Seite zur anderen mit einem Receiverball auch mal traveln. Also schon alleine da gibt es dann, glaube ich, schon einen kleinen Unterschied zu den Seahawks-Defense der vergangenen Jahre und auch zum Verhalten der Cornerbacks in den vergangenen Jahren.
Auf jeden Fall, genau. Das war ja auch unter Carroll, war ja der Einzige, der wirklich getravelt ist, war Richard Sherman, weil es halt konnte.
Ist er getravelt tatsächlich? Vielleicht, aber auch selten, oder?
Ja, also der ist halt mit Ausnahme teilweise auch getravelt, je nachdem, gegen welchen Receiver er gespielt hat. Aber sonst, wie du es schon angesprochen hattest, war es halt sehr starr im Konzept von Pete Carroll. Da war einer der rechte Outside Corner, einer der linke. Und dann sind die da auch geblieben. Und da müssen sie eben auch diese Versatilität, nenne ich es mal, diese vielseitige Einsetzbarkeit unter McDonald halt beweisen. Und das hat man ja schon gesagt, dass er auch für Witherspoon vorgesehen hat, dass er nicht nur Nickel spielen will soll, sondern dass er eben auch auf Outside gehen soll. Und deshalb sind wir da, oder wir, die Seahawks da von der Tiefe, wie du es schon angesprochen hast, wirklich, wirklich gut besetzt. Wer dann derjenige ist, der dann am Ende außen vor bleiben muss, muss man mal sehen. Es war, glaube ich, gegen die Chargers ist jetzt DJ James auch eine relativ sichere Interception durch die Finger geflutscht. Also der hat auch, also hört sich jetzt an, als ob er eine schlechte Figur gemacht hat, hat er gar nicht gemacht. Also er hat auch gut gespielt. Also ich denke mal, die beiden Rookies werden dabei sein. Dann hast du aufgezählt, Rick Woolen, Michael Jackson, Devon Witherspoon, Trey Brown plus die beiden Rookies James und Pritchett. Dann bist du schon bei 6 Cornerbacks. Ich glaube, da wird dann wahrscheinlich Artie Burns derjenige sein, der es ja auch letztes Jahr, glaube ich, nicht direkt in den Kader geschafft hat, zwischendurch mal zurückgekommen ist. Gehe ich aus.
Ja, ich glaube auch, dass wir nur 6 Cornerbacks mitnehmen werden.
Ja.
Und dass einer aus Jackson, Burns, James und Pritchett dran glauben muss. Ich würde auch eigentlich eher dann die Rookies mitnehmen in den 53er-Kader. Aber wie gesagt, das ist auch von der Performance jetzt noch im Training Camp jetzt bis zur Regular Season und auch in den Preseason-Spielen abhängig. Bin ich mal gespannt drauf. Dahinter dann noch Namen wie Carlton Johnson, Lance Boykin, Dee Williams und Willie Roberts. Vorwiegend auch undrafted Rookie Free Agents, die wirklich auch eher nur eine sehr kleine Chance haben, also eine wirklich sehr, sehr geringe Chance auf den 53er und halt eher eine Chance haben, in diesen Practice-Squad der Seahawks eben zu kommen. Ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe auch, dass Rick Woolen jetzt wieder anknüpfen kann an seine Rookie-Saison mit dem neuen Coaching-Staff. Bislang muss man ja sagen, dass er wirklich einen guten Eindruck macht. Es wäre schon sehr, sehr wichtig, dass das Woolen wieder zurück zu seiner Rookie-Form findet, vielleicht auch noch darüber hinaus wächst, weil darunter hat die Seahawks Defense letztes Jahr, glaube ich, schon gelitten, dass wir keinen verlässlichen zweiten Cornerback hatten in unserer Defense. Deshalb
Eine Sache, die der Defense, du hattest gerade mit Rick Woolen angesprochen, der ja gerade im Tackling Probleme hatte, die ja so ein bisschen aus dem Training Camp kommt, dass es sehr, ich nenne es mal, kompetitiv ist. Also es gab schon einige Auseinandersetzungen, nenne ich es mal. Also DK Metcalf hat schon mit Helmen um sich geschlagen und so. Was McDonald halt auch anders macht. Er sagt, bitte tut euch nicht weh. so nach dem Motto, Kinder, tut euch nicht weh. Aber er lässt die Jungs auch tackeln, auch bis auf den Boden, sprich simuliert dadurch halt auch eine Wettbewerbs- und Spieltagsumgebung. Hat jetzt morgen und übermorgen die beiden gemeinsamen Trainings mit den Tennessee Titans, wo es wahrscheinlich auch hoch hergehen könnte, wenn man mal so sieht, was zwischen den Lions und den Giants passiert ist. Da haben, glaube ich, beide irgendwie mussten $200,000 Strafe in irgendwelchen Schlägereien zahlen. Das ist auch nochmal so ein bisschen ein Weg weg von der Carroll Defense, wo ja nachher auch das große Problem das Tackling war, weil sie es gefühlt im Training halt nie geübt haben, ne? Und wenn man jetzt sieht, dass sie wirklich in die Tackling Drills gehen, auch gegeneinander, nicht nur gegen irgendwelche Dummies oder irgendwelche D-Line Schlitteln, dann ist da, glaube ich, auch von Spielern wie Rick Woolen ein bisschen was anderes zu erwarten, weil er eben auch ein bisschen üben konnte, was das Thema Tackling angeht.
Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir müssen uns, glaube ich, weniger Sorgen um diese Positionsgruppe jetzt machen, in Bezug auf die kommende Saison, dürfen uns da eher drauf freuen. Aber auch da mit den Erwartungen trotzdem etwas bremsen, würde ich jetzt sagen, weil ja, man kann sich da auch nicht drauf verlassen, dass das Spiel dann wieder zu dieser Form zurückfinden. Generell muss man vorsichtig sein mit Hype, was jetzt gerade auch so dieses erste Jahr unter Mike McDonald in der Defense angeht. Aber kommen wir nachher nochmal im Fazit auch, glaube ich, drauf zu sprechen. Ja, dann fehlt noch eine Positionsgruppe, das sind die Special Teams. Spaß. die wollte ich noch ganz kurz ansprechen, Special Teams, weil wir die ja letzte Woche eh nicht mit reingenommen haben. Ganz kurz nur, das sind nur drei Spiele im Camp der Seahawks jetzt auch mit dabei, die auch eigentlich alle gesetzt sind. Michael Dixon, unser All-Pro-Punter. Ja. Jason Myers, der immer mal wieder für ein Mist-Field-Goal gut ist und
Lance Stroll ist vom Lions.
Chris Stroll. Stoll heißt er.
Stoll, ja, genau.
Unser Longsnapper, genau. Ja. Die sind aber alle normalerweise gesetzt. Da wird eigentlich nichts dran gerüttelt. Genau. Und wie schon gesagt, jetzt zur letzten Positionsgruppe in der Defense, den Safeties. Da haben wir, ich würde sagen, 3 bis 4 Spieler, die eigentlich relativ sicher gesetzt sind. Mit Julian Love, der natürlich ein Block ist für den 53er, hat jetzt auch kürzlich erst den Vertrag bei den Seahawks verlängert um 3 Jahre, 36 Millionen. Rayshon Jenkins wurde in der Free Agency verpflichtet, genauso wie Kevon Wallace. Und Kobe Bryant ist inzwischen auch als Safety gelistet bei den Seahawks. Hat eigentlich auch ein ganz gutes Preseason-Spiel gemacht, oder?
Eine Interception. Das war eine Zusammenarbeit zwischen Kevon Wallace, der da sauber, im ersten Moment sah es übel aus, das Tackling, was er da gesetzt hat, aber in der Wiederholung hat man gesehen, dass es absolut sauber war gegen Hayden Hurst, den Tight End der Chargers, den er wirklich komplett aus dem Leben geschallert hat und der deshalb den Ball nicht festhalten konnte und Kobe Bryant dann im Tip-Drill dahinter stand und sich seine erste Interception als Seahawk gesichert hat. Das sind auch so die vier Starter, die vier Leute, die ich im Kader gesetzt sehe. Dann gibt's ja noch den Rückkehrer Marquise Blair, der ein Jahr lang gar kein Football gespielt hat, auch als harter Hitter bekannt früher. Second Round Pick, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, 2019, ich glaube kurz vor DK Metcalf gedraftet wurden damals.
Genau, auch Wahnsinn. Und dann gibt's noch Jarek Reed, der ja letztes Jahr so ein bisschen Special Teams Darling war, da wirklich super Leistungen abgeliefert hat. in Special Teams sich dann aber das Kreuzband verletzt hat oder gerissen hat und dann verletzt ist, jetzt immer noch sich wieder zurückkämpft. Deshalb sehe ich den Mann am Anfang der Saison auch auf der POP-Liste starten.
Ja, ich auch.
Und dass Blair dann vielleicht für ihn da reinrückt und wenn Reed wieder fit ist, dass Blair dann wahrscheinlich derjenige sein wird, der da raus ist.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob Blair den Cut schaffen wird, weil ist halt die Frage, nehmen wir 5 Safeties mit, ist die Frage? Oder
Das ist halt die Frage, weil Kobe Bryant, der funktioniert immer noch so ein bisschen als Cornerback, kann er auch noch so als Cornerback funktionieren.
Mhm. Kobe Bryant ist schon für mich eigentlich ziemlich sicher im 53er Kader.
Ja, das auf jeden Fall.
Seine Versatilität, ja. Dieses Jahr auch mal ohne Jamal Adams in der Safety-Gruppe, was macht das mit dir?
ich sag mal so, ich habe ihn ja lange verteidigt, also wirklich. Aber irgendwann war es dann auch gerade so im letzten Jahr für mich mal Schluss. Deshalb habe ich auch gesagt, ja, okay, gut, dass er weg ist, weil er war, glaube ich, auch so, was den Lockerroom angeht, jetzt nicht so unbedingt förderlich. Was dann ein bisschen schade ist, dass Quandre Diggs auch noch weg ist, sind jetzt beide bei den Titans. Sprich, am Wochenende wird es ein Wiedersehen geben mit beiden. Da bin ich auch mal gespannt. Aber ja, Adams, dem weine ich jetzt keine Träne mehr nach. Und ich sehe die Seahawks auch mit Julian Love und Rayshon Jenkins gut aufgestellt. Julian Love ist auch jemand, du hattest den neuen Dreijahresvertrag gerade angesprochen, über den McDonald auch sehr viel spricht. Sprich, das ist auch so ein, dadurch, dass er eben den neuen Dreijahresvertrag gekriegt hat, er ist auch erst 26. Setzen die Seahawks, setzt McDonald und Dirty, setzen halt auf Julian Love, auch was so als Leader auch angeht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Julian Love derjenige sein wird, der quasi so als defensiver, ja, Captain nicht, aber Playcaller, dass der auch den grünen Punkt auf dem Helm kriegt und dann da auch die Spielzüge im Huddle ansagt, gerade weil wird ja schon über die Linebacker gesprochen. Dann normalerweise war das ja ein Job von Bobby Wagner, dass McDonald da auf Erfahrung setzen will. Und er hält sehr viel von Julian Love. Und ich denke, der ist auch ein sehr, sehr wichtiger Part der McDonald-Defense. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass er ihn, wenn er ihn nicht sogar noch zum Captain macht, auch zum Playcaller macht auf jeden Fall.
Ja, da können wir auf jeden Fall gespannt drauf sein. Aber ja, das sind doch ganz gute Nachrichten, die wir jetzt haben, auch mit der Preseason-Performance unserer Secondary, die eigentlich ja Mut machen. Gute Nachrichten gibt's übrigens auch von Ian Rappaport gerade, die reinkamen. Die 49ers sind kurz davor, Brandon Ayuk zu den Pittsburgh Steelers zu traden.
Ah, okay, ja, sehr gut. Spielen die Steelers dieses Jahr gegen die Steelers? Nein, tun sie nicht, ne?
Ja, aber zweimal gegen die 49ers.
Ja. Nee, also ich meine, das ist dann gut, dass er
noch mehr Entlastung für die Steelers-Defense,
aber
Live-Podcast.
Dass sie eben gegen ihn spielen müssen. Wie bitte?
Ja. Noch mehr Entlastung für die Steelers-Defense.
Ja, genau.
Dass das wirklich so kommen sollte. Gut, dann sind wir eigentlich durch mit den einzelnen Positionsgruppen auch und würde sagen, wir können jetzt nochmal eine Art Fazit ziehen, einen kleinen Ausblick geben, auch noch auf die nächsten Wochen. Die Seahawks Defense war in der vergangenen Saison nach Expected Points die Nummer 30 in der NFL. Jetzt kommt Defensive Mastermind Mike McDonald nach Seattle und alle erwarten irgendwie große Wunder von ihm. Aber Jonas, du kannst jetzt mal den Job des Erwartungsbremsers übernehmen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die Erwartungen so bremsen soll. Aber ich freue mich sehr drauf, gerade auch unter der Führung von Mike McDonald. Vielleicht bremse ich doch die Erwartungen so ein bisschen. Ich hatte es eben schon mal angekündigt. Also die McDonald Defense hat in den letzten Jahren immer so 2 Jahre gebraucht, bis sie wirklich ihr volles Potenzial entfaltet hat. Deshalb gehe ich auch mal davon aus, dass die Defense dieses Jahr, ich will nicht sagen, struggled, aber noch nicht da ist, wo viele sie jetzt schon sehen, gerade so aus der Seahawks-Bubble. Aber wenn man jetzt mal auf die Ravens zurückschaut, die waren im Jahr 2021, waren die auch 25. Nach der Saison, was EPA angeht. Da hat McDonald es geschafft, sie in seinem ersten Jahr 2022 so ins Mittelfeld der Liga zu heben. Also ich glaube, sie waren am Ende 14., was EPA per Play, EPA angeht. Und dann letztes Jahr halt 3. Sprich, da sieht man auch nochmal den Sprung, der da über die Jahre passiert. Und ich denke, alleine wenn sie diesen Sprung machen können, also aus den 30ern raus in die, ich sag mal, tiefen 20er, vielleicht so, ja, wirklich in dem Bereich 15, 16, 17.
Das wäre schon ein großer Erfolg, würde ich sagen.
Genau. Und dann in Kombination mit dem Potenzial, was die Offense hat, was sie auch letztes Jahr mit einer ja angeschlagenen O-Line bewiesen hat, glaube ich schon, dass die Seahawks nicht in den unteren Sphären der NFL spielen werden, sondern dass sie auch ein kompetitives Team sein können, gerade auch gegen McVay und Shanahan mit den Rams und den 49ers. Die hatten in den letzten Jahren eigentlich immer so ihre Probleme gegen eine McDonald-Defense und deshalb will ich da nicht alles über den grünen Klee loben, aber ich denke, alleine der Schritt hin von Carroll zu McDonald wird die Seahawks auf jeden Fall defensiv nochmal pushen, sodass sie ja, eigentlich so, ich schätze mal so in den, wie gesagt, in den tiefen 20ern, vielleicht auch in den 17ern, 18ern landen sollte am Ende.
Ja, wie du auch schon zu Beginn des Podcasts in Bezug auf das Scheme herausgearbeitet hast, ist es wirklich auch eine relativ, also komplexe Defense auch, was wirklich auch auf gute Kommunikation ankommt. Und gerade zu Beginn würde ich es auch eher nochmal verzeihen, wenn es immer wieder noch in den ersten Wochen zu Abstimmungsfehlern kommen sollte in der Defense. Ja, in der Preseason hat es jetzt noch relativ gut alles ausgesehen, was auch die Kommunikation untereinander anging. Wobei das.
Es gab, glaube ich, nur einmal eine Busted Coverage oder so und die haben die Chargers noch nicht ausgenutzt und sonst waren sie wirklich
sehr
diszipliniert.
Wir, glaube ich, auch noch nicht alles oder noch weit, bei weitem nicht alles gezeigt haben.
Nein,
auf keinen Fall. In der Preseason, die Calls noch ein bisschen einfacher sind in der Kommunikation, auch sich da zu verständigen. Und wie du schon sagst, also wenn wir es schaffen, eine durchschnittliche Defense zu werden, nachdem wir wirklich letzte Saison einer der schlechtesten Units in der NFL waren, dann ist das eigentlich schon als Erfolg zu verbuchen, finde ich, und wäre schon ein Schritt wirklich in die richtige Richtung. Ich würde als Prognose für die nächste Saison, die habe ich jetzt, haben wir ja auch auf die Defense, auf die Offense habe ich die letzte Woche im Podcast ja schon mal als Top 10 Unit prognostiziert. Dann würde ich sagen, dass die Defense sich, was Expected Points angeht, so zwischen 15 und 22 einpendeln wird. Willst du auch eine abgeben? Ja.
Bin ich, also kann ich dir nur voll zustimmen. Also da sehe ich sie auch oder ich sehe sie da und ich erhoffe es mir auch, dass sie da sind. Also nochmal, es wird keine Top 10 Defense sein, aber so, ich sag mal, erweitertes Mittelfeld würde bei dem Potenzial des restlichen Kaders schon reichen, glaube ich, um ja, so bei ähnlichen Rekord wie letzte Saison. Ich meine, sie waren ja nicht schlecht. Es waren 9-18 knapp an den Playoffs gescheitert mit so einer graupen Defense, sorry, wenn ich das so sage. Und wenn man dann eben diesen Schritt betrachtet, okay, Richtung Mittelfeld, dann kann da was gehen.
Ja, perfekt. Dann vielen Dank, dass du hier mit deiner Expertise auch mich durch die Folge geschleppt hast heute, Jungs.
Alles gut. Gerne, gerne.
Hat viel Spaß gemacht. Wie geht's jetzt weiter in den nächsten Wochen im Podcast? Einen kurzen Ausblick darauf. Wir melden uns ich würde sagen, knapp 2 Wochen wahrscheinlich wieder mit Eindrücken aus dem Training Camp und auch Roster-Cut-Predictions und kurz vor Saisonstart dann auch nochmal mit einer Art Recap in Bezug auf die Roster-Cuts und auch Season Predictions. Und ja, danach geht's dann schon los mit ja dem gewöhnlichen Wochenrhythmus mit Preview und Recap. Darauf könnt ihr euch in den nächsten Wochen freuen, wieder auf regelmäßigeren Podcast-Content. Und ja, dann verbleibt mir nur noch, wie jede Folge zu sagen, dass wir uns ja gemeinsam verabschieden mit einem Go Hawks.
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.